Dann würde ich quasi gleich einsteigen mit der ersten Frage, und zwar, was versteht man eigentlich unter selbstverletzendem Verhalten und welche Formen gibt es?
Also selbstverletzendes Verhalten ist extrem vielfältig. Viele verbinden selbstverletzendes Verhalten erstmal nur mit der Borderline-Störung, was so nicht stimmt. Also es gibt ganz viele psychische Erkrankungen, wo selbstverletzendes Verhalten auftritt. Zum Beispiel auch bei Psychoseerkrankungen, dann in der Regel als Folge von imperativen Stimmen, also Stimmen, die einem befehlen, was man zu tun hat. Da können Selbstbeschädigungen auftreten. Aber na klar, bei Borderline-Erkrankungen ist es so sehr oft. Aber es gibt auch Patienten, die sich nicht klassisch selbst verletzen mit einer Borderline-Erkrankung. Also klassische Selbstverletzung, sowas wie sich schneiden, sich verbrennen, sich vereisen, oder auch Finger piepeln. Ja, also da sieht man dann so richtig abgekaute und auch abgezuppelte Fingernägel, was auch blutig sein kann. Von kleinen Kratzern bis hin zu tiefen Schnittwunden, die auch genäht werden müssen, reicht da letztlich so das Spektrum. Ich würde aber zur Selbstverletzung durchaus auch Drogenmissbrauch zählen, Alkoholmissbrauch zählen, auch so riskante Verhaltensweisen, wie zum Beispiel riskant Auto zu fahren, ungeschützten Sex, sich in gefährliche Situationen begeben. Das würde ich schon in die Richtung mitschieben. Das kann man mit dem Patienten auch als Problemverhalten besprechen. Also gibt Leute, die dann wirklich sich in sehr gefährliche Situationen auch im Straßenverkehr begeben, um letztlich Spannung zu reduzieren. Darum geht es letztlich erstmal auch am Anfang, Problemverhalten abzubauen. Problemverhalten wäre zum Beispiel und Selbstverletzung letztlich auch brechen. Hat auch denselben Hintergrund, nämlich wieder Spannungsreduktion. Deswegen würde ich das alles in einen Topf packen.
Und wenn ich jetzt Druck abbauen will, indem ich rauche, Rauchen ist ja leider Gottes doch gesellschaftlich anerkannt, zählt es dann auch zu selbstverletzendem Verhalten?
Aus meiner Sicht ja, aber wir können nicht alle Selbstverletzungen in dem Sinne dann auch reduzieren. Tatsächlich geht es erstmal um die kurzfristig schädlichsten Dinge, die loszuwerden. Also wie soll ich sagen, mir ist es lieber, es bricht jemand, als dass sich jemand schneidet. Also arbeite ich erstmal am Schneiden und toleriere vorübergehend das Brechen. Dann kann ich gucken, wie ich an das Brechen rangehe. Und da können Sie sich vorstellen, dass das Rauchen irgendwo relativ weit hinten in der Kette ist. Und oftmals wirklich unrealistisch, das loszuwerden.
Also wird eher so abgewogen, was erstmal schlimmer ist.
Genau. Und letztlich entscheiden es die Patienten. Wenn ein Patient nach langer Zeit sagt, ich bin so stabil und es nervt mich einfach, dass ich immer nach Qualm stinke, ich habe jetzt ein Kind, ich will das nicht, wird er damit selber anfangen. Meistens kann man dann auch noch mal ein Stückchen weiterarbeiten, in welchen Situationen kommt das Rauchen.
Sie hatten gesagt, dass Patienten, Patientinnen sich selbst verletzen in Situationen, in denen sie angespannt sind. Wann verletzen sich Patientinnen denn noch selbst? Und worin liegt die Ursache vielleicht auch?
Also Anspannung ist ja so letztlich das eine der Basisstörungen letztlich in der Borderline-Erkrankung, nämlich diese schlechte Emotionsregulation oder die gestörte Emotionsregulation. Und die führt zu so einem schnellen Anstieg von Anspannung, die nur sehr langsam runtergeht. Was ja sicherlich aus diesem biopsychosozialen Erklärungsmodell entsteht, wo auch Veränderungen in der Stressachse bei ganz vielen Borderline-Patientinnen zu finden sind, wo aber auch ungünstige Regulationsmechanismen letztlich erlernt werden während des Aufwachsens. Und wenn dann so eine Veranlagung dazu ist, sehr schnell hochzufahren und nur sehr langsam wieder runterzukommen, dann suchen die Patienten nach anderen Auswegen, weil das oftmals sehr schwer zu ertragen ist. Dann kommt irgendwann mal das, dass man halt mit der Hand gegen die Wand gehauen hat und der Schmerz besser war als dieses Gefühl von innerer Anspannung. Und dann kommt es immer wieder, weil das kurzfristig belohnend wirkt, weil es halt diese innere Anspannung reduziert. Langfristig natürlich, klar, negative Folgen, aber das ist also letztlich wie bei Sucht auch. Die kurzfristige Belohnung ist das, was das Verhalten dann eher leitet. Wenn es nicht die Anspannung im klassischen Sinne ist, ist es oft so ein Gefühl von Leere oder sich gar nicht spüren. Das innere Leeregefühl ist was viele Borderline-Patienten berichten, dass es das Schlimmste ist, dass sie das am wenigsten aushalten können. Dann kommt oft so diese Selbstverletzung auch, weil dann spüren sie irgendwas.
Auch wenn es schlecht ist.
Genau. Hauptsache irgendwas spüren. Das heißt, ich bin lebendig, ich bin da. Und dann dieses sich gar nicht mehr spüren im Sinne von Dissoziation. Also Selbstverletzung ist natürlich ein sehr wirksamer Dissoziationsstopp. Dann bin ich im Hier und Jetzt. Nicht funktional, aber wirksam. Das heißt, wenn wir Patienten haben mit einer Borderline-Erkrankung, die sehr viel dissoziieren, geht es auch darum, da andere Möglichkeiten zu finden, rechtzeitig zu merken, dass sie dissoziieren und auch das rechtzeitig zu unterbrechen. Und Faktoren zu erarbeiten letztlich, wie entsteht es eigentlich, also wie werde ich verwundbar dafür, dass ich dissoziiere. Sowas wie nicht gut schlafen, nicht genug essen, zu viel Stress.
Dann würden wir jetzt so ein bisschen auf die Therapie eingehen. Und da ist meine erste Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine stationäre Therapie beginnen zu können?
Da haben wir ja also so verschiedene Formen von stationären Therapien. Wir machen hier ja letztlich eine klassisch-psychiatrische Behandlung und bieten Elemente aus dem DBT an. Das heißt, zu uns kommen die Patienten erstmal ohne Voraussetzungen. Wenn ich eine klassische DBT-Therapie anbiete, dann haben die Patienten in der Regel erstmal ein ambulantes Vorgespräch. Das heißt, sie müssen sich telefonisch anmelden, einen Termin vereinbaren, kommen dorthin. Da wird nach der Motivation geschaut. Dann gibt es in der Regel so eine Diagnostikphase und danach geht erst die eigentliche Therapie los. So läuft es bei uns nicht, weil wir natürlich die Patienten erstmal in ihren schlimmsten Krisen abfangen. Wenn wir sagen, wir nehmen die Patienten mit in unser DBT-Angebot rein, dann kriegen die einen Vertrag, einen Behandlungsvertrag, wo so die grundsätzlichen Dinge geregelt sind. Also die unterschreiben auch, dass sie keine Suizidversuche während der Therapie unternehmen, dass sie daran arbeiten, Problemverhalten abzubauen, also sowas wie Selbstverletzung, dass sie daran arbeiten, dass sie an den Therapien aktiv teilnehmen, therapieschädigendes Verhalten unterlassen. Also sowas wie sich mit anderen Patienten zusammentun, vielleicht auch intime Beziehungen beginnen. Das ist ja therapieschädigendes Verhalten. Das unterschreiben sie erstmal. Wenn das dennoch erfolgt, wissen die Patienten auch, dass in der Regel erstmal eine Therapiepause erfolgt. Das heißt, wir schmeißen die nicht raus und lassen sie liegen, sondern wir sagen Therapiepause, innere Klärung, will ich was ändern oder nicht. Dann können die Patienten immer gerne wiederkommen und neu einsteigen. Das ist in der Regel ganz hilfreich.
Welche Therapieangebote gibt es, beziehungsweise wie ist der allgemeine Tagesablauf?
Also wenn wir sagen, wir machen jetzt allgemeinpsychiatrische Behandlung plus DBT-Angebot, dann haben wir so in der Regel 6 bis 8 Wochen. Also gerade wenn die Patienten zum zweiten Mal kommen und wir sagen, okay, das ist im Rahmen der Intervalltherapie, dann lässt sich das auch von Anfang an so ganz gut festlegen. Manchmal sagen wir auch, okay, wir legen jetzt erstmal 6 Wochen fest. Und wenn die Mitarbeit sehr gut ist, wenn wir sehen, sie profitieren sehr gut, dann verlängern wir nochmal um 2 Wochen, einfach um so eine Hospitalisierung auch zu verhindern. Patienten stehen bei uns tatsächlich früh auf und machen selber Frühsport, früh um 7. Dann gibt's 7:30 Frühstück und dann gehen so die Therapieangebote los. Das ist Ergotherapie, Sporttherapie. Dann haben wir noch so ein bisschen was Kreatives auch aus dem Ergo-Bereich. Und dann gibt's so auch die Achse 1 spezifischen Gruppen, also Angstgruppe, Depressionsgruppe, Psychosegruppe ist ja bei Borderline-Patienten eher selten. Genau, also das sind dann so die Gruppen, wo sie prinzipiell mit integriert werden, wenn das ein Thema ist. In der Regel habe ich bei vielen Borderline-Patienten tatsächlich Angst und oder Depression mit dabei. Genau, und dann haben wir spezifisch das KIK, also Kriseninterventionskoffer, wo ganz praktisch Skills geübt werden, die Patienten sich tatsächlich einen Kriseninterventionskoffer zusammenstellen, den sie dann auch stets bei sich haben können und sich so mit diesen ganz praktischen Dingen auseinandersetzen. Und dann haben wir noch die Skills-Gruppe, wo es dann um Themen wie Achtsamkeit geht, Umgang mit Gefühlen, Selbstwert und nochmal so ein Stück weit, wie setze ich Skills ein. Die KIK-Gruppe wird von unserer Ergotherapeutin und unserer Sozialarbeiterin gemacht, die auch das soziale Kompetenztraining macht, die Sozialarbeiterin. Das ist ja auch bei vielen Borderline-Patienten sinnvoll. Die wirken oftmals sehr kompetent, aber in wesentlichen Dingen hakt es dann doch. Und die Skills-Gruppe, die teilen sich 3 Psychologen.
Wie ist denn das, wenn sich nicht an Zeiten gehalten wird? Also wenn man jetzt zu spät zur Therapie kommt oder die Therapie gar nicht wahrnimmt?
Also wir treffen in der Regel ohnehin mit den meisten Patienten Therapievereinbarungen. Und da ist auch ganz klar, wenn regelmäßig nicht nicht teilgenommen wird oder auch zu spät gekommen wird, dann gibt es Punkte und nach ausreichend Punkten erfolgt eine Therapiepause. Weil das sagt auch viel über die Veränderungsmotivation aus, wenn ich nicht zu Therapien gehe. Ich muss es dem Belastungsgrad der Patienten anpassen. Also wenn ich eine schwere Antriebsstörung habe, dann bin ich wahrscheinlich etwas großzügiger, wenn jemand nicht früh um 7 zum Frühsport geht, sondern bin schon sehr froh, wenn er es schafft, bis zum Frühstück angezogen zu sein. Wenn jemand nicht so eine schwere Antriebsstörung hat, dann setze ich das schon voraus.
Welche Therapieangebote finden Sie oder erachten Sie als besonders effektiv? Oder was sagen Betroffene, welche Ihnen besonders gefallen?
Das ist total unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die sagen, die Skills-Gruppe war super. Es gibt Patienten, die sagen, nützt mir gar nichts. In der Regel profitieren sie trotzdem. Für manche Patienten ist es aber ganz, ganz hilfreich, Ergotherapie zu machen und zu sehen, okay, ich kriege irgendwas zustande. Das ist eine Erfahrung, die viele gar nicht machen konnten. Oder dass sie mal was für sich machen und nur für sich. Genauso, das kann man nicht sagen. Für manche ist tatsächlich die Erfahrung, ich kann Sport machen und hinterher geht es mir besser, extrem wichtig. Viele entdecken das dann auch als eine Möglichkeit zum Spannungsabbau.
Dann würden wir zum stationären Skills-Training nochmal kommen, also wie die einzelnen Sitzungen strukturiert sind und da vielleicht auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden zum ambulanten Skills-Training.
Der Punkt ist, dass wir natürlich nicht das klassische DBT-Training anbieten, was wirklich sehr, sehr vielfältig ist, mit mindestens 2x pro Woche 1,5 Stunden Skills-Gruppe. Plus praktischen Trainingseinheiten ist, das machen wir nicht. Also wir haben einmal die Woche 50 Minuten Skills-Gruppe und einmal die Woche praktische Trainingseinheit in Form von Kick. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass Achtsamkeit eine ganz wichtige Sache ist. Das heißt, die fangen immer erstmal mit Achtsamkeit an, wenn sie am Anfang einsteigen. Unsere Patienten steigen immer ein, egal in welcher Stunde, so sind die Stunden auch aufgebaut. Aber am schönsten ist es natürlich, wenn sie mit Achtsamkeit einsteigen, weil Achtsamkeit letztlich die Basis ist. Wenn ich nicht merke, dass ich angespannt bin, brauche ich mit Skills nicht anfangen. Dann lande ich irgendwann in der Selbstverletzung, weiß gar nicht, was passiert ist. Deswegen Achtsamkeit letztlich, um die Wahrnehmung zu schulen. Wann bin ich angespannt? Wann brauche ich Unterstützung? Wann muss ich mir oder kann ich mir auch selbst helfen? Genau, so dass in der Regel der Ablauf so ist, dass 2 Stunden Achtsamkeit sind. Dann geht's los mit Stresstoleranz-Skills, wo so die Skills, die im Kick dann auch geübt werden, erstmal vorgestellt werden und so die theoretische Einordnung erfolgt. Also wann mache ich das, wie mache ich das, dass es auch Abfolgen gibt, dass ich nicht mit einem Skill die ganze Anspannung runterfahren kann. Das ist in der 1 Stunde und dann üben die Patienten das im Kick. Dann haben wir uns als ganz wesentlichen Skill rausgepickt, das Pro und Contra, wo die Patienten letztlich abwägen, was spricht für Problemverhalten und was spricht dagegen, langfristig, kurzfristig, und was spricht für Skills-Anwendung, langfristig, kurzfristig, und was spricht auch dagegen. Mir ist es immer wichtig, dass beim Pro und Contra die Patienten verstehen, die Selbstverletzung ist tatsächlich kurzfristig belohnend. Weil in der Regel, wenn man mit denen anfängt, drüber zu reden, kommt sowas wie, ich schäme mich, ich fühle mich hinterher noch schlechter, ich will das nicht mehr, das schadet mir, na klar. Und dann kommt so ein großes Hilflosigkeitsgefühl. Ich kann es ja gar nicht lassen. Doch, man kann es lassen, wenn man erstmal weiß, wie es belohnt. Und weil dann kann ich da konkret gegensteuern. Manchmal mache ich in der Stunde auch noch so diesen Skill Entscheidung für einen neuen Weg. Letztlich, um zu verdeutlichen, dass dieses Ich will Selbstverletzung lassen keine einmalige Entscheidung ist, sondern immer und immer wieder neu gefällt wird. Und dass das, was wir hier machen, letztlich Begleitung auf dem Stück des Wegs ist und sie dann aber immer wieder auch vor der Entscheidung selber stehen. Dann steigen wir schon ein in den Umgang mit Gefühlen. Da kommen erstmal so die Basics, also was ist ein Gefühl eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen? Also so ein emotionales Netzwerk. Wie sind die Gefühle mit den Gedanken und dem Verhalten verbunden? Und letztlich auch, wie können alte Gefühle mich im Hier und Jetzt beeinflussen? Weil das ist was viele Borderline-Patienten kennen. Die rutschen direkt in alte Gefühle rein und kriegen die Brille aus der Kindersicht zum Beispiel gar nicht mehr abgesetzt und beurteilen eine aktuelle Situation nach dem alten Muster. Und da ein Bewusstsein dafür zu schaffen und letztlich dann auch Anleitung zu geben, das zu differenzieren, Darum geht's da. Das muss man dann auch immer wieder üben, ne? Also das ist mit einmal natürlich nicht gelernt, aber dass die Patienten erstmal verstehen, okay, ich habe Gefühle, die sind zwar im Hier und Jetzt präsent, aber die kommen von früher. Das ist für viele erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Und darauf lässt sich dann aufbauen. Dann mein Lieblingsthema, radikale Akzeptanz, wo es letztlich darum geht, aufzuhören, gegen Windmühlen zu kämpfen. Weil viele Patienten haben ja sehr schwerwiegende Dinge in der Vergangenheit erlebt, kämpfen letztlich darum, dass es nicht wahr ist. Das ist nicht sinnvoll. Es bindet enorm viel Energie und zu überlegen, okay, vielleicht kann ich das akzeptieren, dass mir das passiert ist und die Gefühle, die damit dranhängen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, das macht es nicht schön, das macht es nicht ungeschehen und das macht es auch nicht richtig. Und zu verstehen, dass es ein Unterschied ist. Ich akzeptiere, was mir passiert ist und ich heiße gut, was mir passiert ist. Ich glaube, das ist für viele Patienten ganz wichtig. Und dann kann es in der Regel auch besser gehen. Und na klar gibt es auch immer im Alltag kleine Dinge, die man einfach nur akzeptieren kann. Und da wirklich zu sehen, ich brauche an diesen Stellen nicht mehr so viel Energie, ist für viele Patienten ganz, ganz hilfreich. Geht weiter mit dem ABC gesund. Da kommen so die Basics, wie sorge ich für meinen Körper. Das ist für viele Patienten tatsächlich neu. Und von daher ganz, ganz wichtig. Das macht total viel Spaß. Weil die sind dann, auch wenn es neu ist, sehr, sehr kreativ. Und was auf der radikalen Akzeptanz aufbaut, Emotionssurfing. Das heißt, das eine ist, dass ich so Skills nehme und versuche, die Gefühle abzuschwächen, die gerade da sind. Diese Gefühlsüberflutung zu stoppen. Manchmal sind aber Gefühle auch völlig angemessen. Und es macht gar keinen Sinn, da jetzt mit der Chilischote draufzuhauen. Dann geht es darum zu gucken, wie kann ich das jetzt aushalten und festzustellen, okay, die Welle vom Gefühl kommt, die Welle geht auch wieder und ich bin immer noch da. Das ist für die Patienten erstmal völlig neu. Das müssen die Patienten auch öfter hören, bevor sie sich trauen, das mal auszuprobieren. In der Regel profitieren sie da sehr, wenn sie so lernen, okay, Druck, mich zu verletzen, kommt und geht. Ich kann mich letztlich achtsam daneben stellen und zugucken, was da passiert. Wichtig ist, dass vorher tatsächlich auch so die Fähigkeit besteht, zu unterscheiden, was ist denn jetzt ein altes Gefühl oder auch eine alte Erinnerung, die mich gerade überflutet, weil die sollte ich schon bremsen. Das soll ich nicht durchlaufen lassen, weil sich das oft so verselbstständigt und dann auch in eine Dissoziation führen kann. Das macht keinen Sinn. Aber wenn es ein aktuelles Gefühl ist, dann macht es Sinn, das auch mal auszuhalten. So, dann Thema Selbstwert. Da geht es letztlich so darum, mal einen positiven Blick auf sich zu werfen. Und dann nochmal Umgang mit Gefühlen. Da geht es dann tatsächlich darum, nochmal genau zu schauen, wie kann ich Gefühle abschwächen? Wie kriege ich nochmal die Falle auseinanderklamüsert, in die ich so regelmäßig reintappe? Und dann geht das Ganze wieder von vorne los mit Achtsamkeit.
Ich hatte aber nochmal eine Frage zu dem ABC Gesundheit.
Ja.
Für seinen Körper sorgen. Was muss ich mir denn da genau vorstellen? Also was macht man denn dann da in der Sitzung?
Da gibt es tatsächlich ein sehr, sehr schickes Arbeitsblatt, wo es letztlich das ABC zu füllen gilt. Ich finde das so basal und so eigentlich selbstverständlich. Ja. Und trotzdem, wenn man so unter Stress steht, vernachlässigt man dann doch viele Dinge, wo man denkt, ach, das kann ich noch schieben, ach, das hat noch Zeit. Und am Ende hat man wieder zu wenig geschlafen, zu ungesund gegessen. Gerade so fehlende Selbstfürsorge macht einfach anfällig dafür, dass man dann sich irgendwann selber verletzt oder anderes Problemverhalten zeigt. Mhm. Weil wenn ich nicht genug schlafe, da kommt ja noch dazu, dass viele Patienten ohnehin unter Schlafstörungen leiden, weil sie Albträume haben, weil eine Depression mit da ist oder. Also, dass man da wirklich ganz genau an der Schlafhygiene auch arbeiten muss, damit da Schlaf möglich ist. Ne? Wenn ich nicht genug schlafe, dann bin ich nicht mehr so ganz bei mir. Kennt jeder, wenn er Schlafmangel hat, irgendwann kann man nicht mehr gerade ausdenken. Und dann greife ich auf so Muster zurück, die sich bewährt haben, was ich ja in Stresssituationen ohnehin in der Regel erstmal mache. Deswegen ist es so wichtig, damit erstmal anderes Verhalten überhaupt Fuß fassen kann, dass ich an der Stabilisierung, was das angeht, arbeiten muss. Also das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig.
Gibt es bezüglich des Skills-Trainings auch irgendwelche Voraussetzungen oder besondere Regeln, anders als für die Therapie allgemein?
Ja, also es gibt diesen besonderen Vertrag, wo halt auch diese Non-Suizid-Klausel drin ist, nochmal ganz klar drin ist, dass keine Beziehungen zu Mitpatienten aufgenommen werden. Das steht für die anderen Patienten auch so, aber da wird es noch praktisch doppelt betont, weil tatsächlich bei Patienten mit Persönlichkeitsstörungen das häufiger auftritt.
Gibt es da in den Sitzungen gewisse Regeln, die einzuhalten sind?
Also es ist ja davon auszugehen, dass die Patienten in der Skills-Gruppe und im KIK hohe Anspannung erleben, ne? Einfach weil es um schwierige Themen geht. Gibt es klare Regeln, wie die sich zu verhalten haben? Nämlich erstens, dass sie es sagen. Wenn ich meine Patienten drin sehe, sehe ich denen das oft an, dass die unter hoher Anspannung sind, aber das kann ich von anderen Therapeuten nicht erwarten. Sprich, die Patienten müssen das selber auch mitteilen. Dann dürfen und sollen die Skills anwenden. Das vorher auch klar sagen. Also ich habe gerade hohe Anspannung, ich brauche gerade 5 Minuten Pause und stellen sich zum Beispiel ans Fenster und machen eine Achtsamkeitsübung oder bleiben sitzen, hören Flickflex oder sowas, bis die Anspannung ein bisschen runter ist. Wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht ausreicht, können die natürlich auch alle anderen Skills mit auspacken. Wir haben auch den Notfallkoffer im Gruppentherapieraum stehen. Da dürfen sie sich zur Not auch was nehmen. Also ein Igelball oder ein Chili-Bonbon. Wenn das alles nicht geht, dann dürfen die auch kurz Pause machen, sprich rausgehen. Das muss aber klar kommuniziert sein. Also nicht einfach rausrennen. Das heißt, die müssen schon sagen, ich gehe jetzt 10 Minuten an die Luft, ich muss mich bewegen und dann komme ich wieder. Oder ich gehe 10 Minuten an die Luft, dann gehe ich zur Schwester. Das ist in Ordnung. Also so, dass ich mir letztlich keine Sorgen mache und auch die Mitpatienten sich keine Sorgen machen.
Und wenn sich Patienten innerhalb der Therapie selbst verletzen, geht es da auch was passiert dann? Was wird dann gemacht?
Also prinzipiell kriegen die Patienten dann direkt eine Verhaltensanalyse ausgehändigt, die sie ausfüllen müssen. Das sind 7 Seiten, das ist relativ viel Arbeit. Wobei da tatsächlich nicht der bestrafende Aspekt im Vordergrund steht, sondern tatsächlich die Reflexion dessen, was dazu geführt hat. Also die ist so aufgebaut, dass die Patienten wirklich erstmal genau beschreiben müssen, was habe ich denn gemacht. Das ist oft so schambesetzt, dass das schwierig ist. Also dann beleuchten müssen, was hat mich anfällig gemacht? Was waren die Auslöser? Welche Skills habe ich versucht? Was hat geholfen, was hat nicht geholfen? Und was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Und letzter und wichtigster Punkt, wie ich finde, wie kann ich es wieder gut machen?
Also um sich selbst dann was Gutes zu tun.
Genau, weil in liebevollen Umgang mit sich selbst können die Patienten in der Regel nicht. Und das ist ja schon der erste Impuls, ich bestrafe mich extra nochmal selber dafür, dass ich mir nicht was Schlechtes getan habe. Dieses Programm, ich bestraf mich selbst, läuft aber so vollautomatisch ab, dass ich da nicht noch extra was drauf tun muss. Und dann möchte ich lieber, dass die Patienten wirklich was Gutes für sich tun, im Rahmen der Selbstfürsorge, was langfristig auch dann stabilisierend wirken kann. Und das fällt den Patienten extrem schwer. Also das ist das Blatt, was am meisten leer bleibt, dieses wie kann ich es wieder gut machen?
Wenn wir jetzt vom Ritzen als Selbstverletzung sprechen, inwieweit werden denn hier auf Station die Zimmer kontrolliert auf gefährliche Gegenstände?
Gar nicht. Also wir sind eine offene Station. Ja. Die Patienten können jederzeit alles mit reinbringen. Mhm. Wenn Patienten sich häufig selbst verletzen und nicht absprachefähig sind, die Dinge nicht mitzubringen, dann sind sie bei uns einfach nicht im richtigen Rahmen. Und dann muss man auch gucken, ist da eine Motivation da, das zu lassen? Wenn sie so krank sind, dass sie es nicht lassen können, müssen wir leider unsere geschützte Station dann nehmen. Das habe ich in der Regel bei den Borderline-Patienten nicht. Das habe ich dann eher bei Patienten, die in ihrer Selbststeuerung wirklich eingeschränkt sind.
Inwieweit triggern sich Patientinnen denn gegenseitig?
Das ist unterschiedlich. Ich habe eher selten erlebt, dass sie sich gegenseitig zum Selbst... Ja doch, das machen die schon auch. Also dass dann, wenn eine anfängt, sich selber zu verletzen, dass dann viele unter Druck kommen. Deutlich schwieriger sehe ich aber so die Kreisläufe, dass Patienten sich eher negativ beeinflussen im Sinne von, hier gibt's nicht genug, ich werde nicht genug versorgt, hier muss ich alles selber organisieren. Und sicher an manchen Stellen stimmt das auch. Nur einfach, weil nicht genug Personal da ist. Auf der anderen Seite kann ich mit noch so viel Personal eben die Eigenverantwortung nicht abnehmen.
Gibt es noch Besonderheiten oder irgendwelche Dinge, auf die man besonders achten muss während des Therapieverlaufs?
Glatt läuft es in der Regel nie. Also es gibt immer wieder so Phasen, wo die Patienten gehen wollen zum Beispiel. Auch das ist dann im Behandlungsvertrag geregelt, dass es keine Spontanentlassung gibt, ich gehe jetzt, sondern dass die Patienten wenigstens 24 Stunden das überdenken müssen. Das heißt, wenn heute um 2 jemand zu mir kommt, muss der wenigstens bis morgen um 2 noch da sein, um das zu überdenken. Bei vielen Patienten ist dann dieser spontane Entlasswunsch tatsächlich wieder abgeklungen und man kann an dem arbeiten, was dahinter steht. Weil oft ist es ja irgendeine Verletzung, ein Problem, wo sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn die Patienten aber nach 24 Stunden immer noch sagen, nee, ich gehe jetzt dann. Und es besteht keine akute Gefährdung drin. Lassen wir sie auch ziehen.
Kann man davon ausgehen, dass es wirklich ihr Wille ist.
Genau.
Ist das überall so oder ist das jetzt nur speziell für Borderline-Betroffene so geregelt?
Also wir haben das tatsächlich für Borderline-Patienten so geregelt. Prinzipiell im Psychiatriegesetz steht, dass die Patienten jederzeit gehen dürfen. Wenn die Patienten unbedingt darauf bestehen, können wir sie hier nicht festhalten, außer es besteht eine akute Gefährdung. Aber mit den Patienten bespreche ich das tatsächlich am Anfang auch so, dass die Erfahrung das zeigt, dass es sinnvoll ist, nochmal 24 Stunden drüber Gras wachsen zu lassen und dann zu gucken, was wirklich ist. Und dann lassen sich die meisten schon drauf ein.
Man kennt es ja auch selber, wenn man so im Affekt handelt und dann 2 Stunden später nochmal drüber nachdenkt, denkt man sich so, oh. Also es ist ja bei jedem so, dass es oft hilft, wenn man nochmal genau über sein Verhalten nachgedacht hat.
Ja. Und ich glaube, das ist auch also nicht nur für Borderline-Betroffene und Patienten hier auf Station wichtig, sondern für uns alle auch wichtig, das mal aushalten zu können.
Was auch wichtig ist, ist, dass Borderline-Patienten oft auch im Team polarisieren. Dass man dann von Teammitgliedern einfach zu hören kriegt, oh, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Oh, was die schon wieder gemacht hat. Wo man dann wirklich gut im Team besprechen muss, was ist denn eigentlich gewesen und warum lösten das solche Wallungen aus? Ne? In der Regel kriegen wir einfach so ganz viele Gefühle von den Patienten ab. Und also da muss man insbesondere halt tatsächlich bei persönlichkeitsgestörten Patienten sehr drauf achten, weil die schon auch im Team große Gefühle auslösen.
Das dockt auch direkt an die letzte Frage an, die wir an Sie haben. Nee, vorletzte Frage. Was Sie im Umgang mit Betroffenen besonders beachten, also auch im Hinblick auf Abgrenzung?
Abgrenzung ist ein super Stichwort. Also tatsächlich wird es mit der Zeit besser. Also bei mir zumindest. Weil ich ohnehin schon immer so ein Typ bin, wenn ich die Tür zumache, nehme ich eher selten was mit nach Hause. Wenn ich merke, das kriege ich nicht gut hin, dann suche ich mir jemanden zum Reden. Und tatsächlich begrenze ich die Patienten. Also ich begrenze die Gesprächszeiten. Manchmal einfach dadurch, dass ich den nächsten Patienten dann bestellt habe. Und aber, dass ich schon auch vorher mir Gedanken mache, braucht der Patient jetzt vielleicht ein längeres Gespräch oder ist das auch mit einem kurzen Gespräch zu schaffen?
Ich glaube, das ist aber auch nicht nur so für Ihre Abgrenzung wichtig, sondern auch für die Patienten, weil sich dann, denke ich, also meiner Meinung nach mehr darauf fokussieren, was ist jetzt für mich wichtig und was brauche ich, was will ich aus dem Gespräch mitnehmen.
Genau, das ist tatsächlich so. Also klare Grenzen sind nicht nur für den Therapeuten hilfreich, sondern wirklich für die Patienten ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen auch dieses relativ Begrenzende in der Therapievereinbarung. Weil so diese Sicherheit, dass es klare Grenzen gibt, die einzuhalten sind, die auch die Therapeuten einhalten. Ja, weil das ist ja was viele Borderline-Patienten in ihrer Biografie mitbringen, dass Grenzen massiv überschritten wurden. Ich glaube, das ist für die Patienten ganz, ganz wichtig. Das gibt ihnen wirklich Sicherheit.
Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Ihr Geheimrezept ist mit Kollegen sprechen und die Gesprächszeit einzugrenzen.
Genau, also Transparenz. Dem Patienten gegenüber Gesprächszeiten klar festlegen und sich jemanden zum drüber reden suchen im Kollegenkreis und im Team wirklich das auch besprechen. Wir hatten Zeiten, wo gerade unsere persönlichkeitsgestörten Patienten sich bestimmte Teammitglieder rausgepickt haben und ganz lange Gespräche dann geführt haben. Das geht natürlich nicht. Das haben wir mittlerweile, denke ich, als Team ganz gut so auf die Reihe gekriegt haben, dass wir da auch klare Regeln haben für uns. Wo auch die Grenzen für die Patienten deutlich sind, dass klar ist, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Und wenn er dem Nachtdienst irgendwas erzählt, dass das in der Regel der Frühdienst weiß und ich auch erfahre.
Wie viele Kollegen gibt es im Team?
Also wir haben jetzt noch eine psychologische Kollegin hier auf Station, Kollegin, die sich in Ausbildung befindet zum Psychotherapeuten. Wir haben eine Ärztin auf Station, die bald ihren Facharzt hat. Unser Pflegeteam ist tatsächlich deutlich geschrumpft. Das sind jetzt, glaube ich, nur noch 10 oder 11 Schwestern. Das ist definitiv zu wenig. Dazu kommt unsere Ergotherapeutin und unsere Sozialarbeiterin und die Sporttherapeutin.
Letzte
dann
Frage.
Wären wir auch schon bei der letzten Frage, ja. Und die bezieht sich tatsächlich nur auf Sie speziell. Okay. Was wünschen Sie sich in Bezug auf eine Therapie oder was wünschen Sie sich besonders für Betroffene?
Also ich wünsche mir tatsächlich, dass es mehr Therapiemöglichkeiten gibt. Also wenn ich Patienten in eine stationäre DBT-Therapie kriegen möchte, die motiviert sind, wo ich merke, die profitieren von unserem Angebot, wo ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich. Für die wünsche ich mir, dass es einfach mehr so hochfrequente Therapieangebote gibt und dass die vielleicht nicht so weit weg sind. Also das Allernächste hier ist Hildburghausen. Ich wünsche mir auch, dass ich meine Patienten ambulant besser angebunden kriege. Viele haben nicht mal einen Psychotherapeuten, geschweige denn eine ambulante DBT-Therapie. Und ich würde mir tatsächlich hier auf Station noch wenigstens einen Therapeuten mehr wünschen, dass ich meine Patienten engmaschiger betreuen kann. Und natürlich Ergotherapie, Sporttherapie, genauso, die gehen ganz oft so in das ungesunde Umfeld zurück. Mhm. Und das ist, denke ich, auch das Wichtige, warum ich ambulante Therapie so wichtig finde, dass die lernen, aus ihrem ungesunden Umfeld entweder auszusteigen oder es zu verändern. Das kann man stationär eher nicht. Da kann ich mir ein bisschen ein Bild machen, kann mit der Patientin besprechen, welche Themen anstehen, aber ich kann die nicht langfristig begleiten, das wirklich zu verändern.
Ich glaube, da sind auch viele Ängste vor dem Neuen, wenn ich jetzt meine Lebenssituation verändere. Ne?
Na klar, und die haben ja ohnehin ganz viel. Also wenn die das selbst verletzen lassen, das hat die ja in der Regel schon viele Jahre begleitet. Also ich kriege kaum jemanden, der sich erst ein halbes Jahr verletzt. Das ist natürlich schick, weil dann hat man viel bessere Karten. Aber wenn die das schon so lange machen oder sich auch verbrennen oder so, ne, dann muss ich denen auch gleich am Anfang sagen, meine Skills sind nicht so gut. Also ich habe nichts, was so gut ist, aber ich habe was, was sich lohnt. Und aber das für zu Hause auch fortzusetzen, das braucht dann echt Unterstützung, weil die fühlen sich ja selber auch verwandelt und sind ja ohnehin schon unsicher, wer sie eigentlich sind. Und dann dieses, oft definieren sie sich ja auch über die Selbstverletzung. Wenn das dann weg ist, wer bin ich denn dann noch?
Dann hatten wir jetzt schon mehrmals die ambulante Therapie angesprochen. Da war noch eine Frage, wie viel Prozent der Betroffenen beginnen nach nicht abgeschlossener Therapie beziehungsweise nach abgeschlossener Therapie eine ambulante. Da meinten Sie ja, das ist ganz schwierig, die anzugliedern in eine ambulante Versorgungseinrichtung.
Wenn die Patienten eine Borderline-Störung haben, wirklich eine DBT-Therapie machen sollen, sollten sie irgendwo im Umfeld von Jena wohnen. Ansonsten ist das schwierig. Na klar, unsere PIA macht dann schon ambulante Versorgung, aber die machen halt keine DBT-Therapie.
Wie viel Prozent der Betroffenen waren vor der stationären bereits in einer ambulanten Therapie?
Also wir haben durchaus Patienten, wo dann die ambulanten Therapeuten sagen, haben wir jetzt mehr als früher, seit die Psychotherapeuten auch einweisen dürfen, wo die sagen, das ist jetzt für ambulant zu viel, kriege ich ambulant nicht gehandelt. Das kommt schon jetzt auch vor. Aber oft kommen die Patienten tatsächlich nur psychiatrisch behandelt oder eben nicht behandelt. In der Regel haben die Patienten, bevor man sagt, ja, das ist eine Borderline-Störung, haben die ja irgendwas anderes als Diagnose. Depression, Angststörung, Zwangsstörung. Substanzmissbrauch, Substanzabhängigkeit, das ist ja jetzt sehr oft komorbid.